Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmals von meiner Seite. Wir waren ja drei Wochen weg und Urlaub ist toll, aber zurückzukommen zur geistlichen Familie ist eigentlich noch schöner. Und toll war es auch heute Morgen, als wir reinkamen, wie immer ein bisschen zu spät, dass die Hütte voll war, wie man so schön sagt, im Fußball, um die Analogie nochmal aufzunehmen. Und wenn man so die Versammlung, den Gottesdienst bisher so hat wirken lassen, dann ist es, dachte ich, es ist schön, man kann sich eigentlich zurücklehnen und man kann es genießen und man spürt, der Geist ist da und Liebe ist da und irgendwie dachte ich, es wäre alles so schön, wenn ich nicht predigen müsste. Weil dann könnte ich nämlich die ganze Zeit da schön hinten sitzen und das genießen. Der Titel der Predigt heute ist Gottes Gnade. Ich habe ziemlich gerungen mit dem Thema. Winnie hat mir am Samstag, also einen Tag bevor wir in Urlaub gefahren sind, hat er den Versammlungsplan rumgeschickt per E-Mail und ich habe dummerweise gelesen, dass ich direkt nach dem Urlaub, wir sind am Freitag wiedergekommen, gleich mit der Predigt dran bin. Und der erste Gedanke war, boah, ich schreibe zurück, kann ich nicht machen, da habe ich ja gar keine Zeit zur Vorbereitung. Und dachte ich, ja, du hast Urlaub, kannst ja wohl ein bisschen in der Bibel lesen. Also dachte ich, gut, vielleicht wird es ja mal eine Predigt, die ich ein bisschen vorbereiten kann. Und habe dann also gedacht, welches Thema liegt mir wirklich am Herzen, welches Thema ist wichtig. Und auch aus unserer Zeit in England war das Thema Gnade immer ein ganz entscheidendes. Und ich glaube, dass Gnade gar nicht oft genug gepredigt werden kann, dass man über Gnade nicht oft genug nachdenken kann. Also fing ich an mit meiner Elberfelder Studienbibel, die ich mit hatte im Handgepäck. Die 8 Kilo waren damit fast erfüllt sozusagen. Und habe mich mit Gnade beschäftigt. Und es fing toll an. Ich habe viel gelesen und war begeistert. Habe auch einige interessante Sachen rausgefunden, gelesen, die ich euch gleich mitteilen werde. Aber je mehr ich eigentlich mich mit Gnade beschäftigt habe, desto flatteriger wurde ich, weil ich dachte, wow, das ist groß. Das ist eigentlich sehr groß. Und am Ende hatte ich so viel gelesen und Informationen, dass ich dachte, vielleicht doch ein anderes Thema. Steffi, meine Frau, kennt das mittlerweile. Gestern fragte sie mich noch, na, hast du nochmal alles umgeschmissen oder wird es dann auch das werden, weil ich im Urlaub die ganze Zeit mich zwischendurch auch zurückziehen konnte und mal eine Stunde oder zwei wirklich lesen konnte. Bis gestern Abend dachte ich, lasse ich es so oder nicht? Ich habe es jetzt so gelassen und ich denke, wir werden auch vor 1 fertig werden. Es wird also eine kurze Predigt. Also ich habe mich dran gewagt und mir ist auch bewusst geworden, dass ich natürlich keine Angst haben muss, über Gnade zu predigen, weil natürlich auch ich als unvollkommener Prediger die Gnade für mich in Anspruch nehmen kann. Und hoffe also, dass ich niemanden enttäusche, weil natürlich ein Thema wie Gnade in 20, 30 Minuten überhaupt nicht umfassend gepredigt werden kann. Aber darum geht es natürlich auch nicht. Es geht ja in der Predigt eigentlich primär darum, dass man anstößt, dass man vielleicht inspiriert, vielleicht auch ein bisschen aufregt oder anstößt, weil auch das kann inspirieren. Nichtsdestotrotz hoffe ich aber, dass alle irgendwie was mitnehmen können von der Predigt und vor allen Dingen von den Bibelstellen, die ich vorlesen werde. Wir haben in der Lesung vom Johannesevangelium ja schon gehört, dass es vom Prinzip das Gesetz durch Mose kam und die Gnade von Jesus. Die Predigt ist so ein bisschen gegliedert eigentlich in drei Teile. Das erste erstmal, was bedeutet eigentlich Gnade im christlichen Sinne? Wir reden ja viel von Gnade und wir benutzen Barmherzigkeit, wir benutzen viele Begriffe. Was bedeutet also wirklich Gnade im biblischen Sinne, im christlichen Sinne? Und dann habe ich 3 Punkte rausgegriffen als Überschriften, zu denen ich mich äußern möchte. Das ist einmal, Gnade steht im Gegensatz zu Werken, zu eigenen Werken, wie ja schon in der Lesung erwähnt. Dann der zweite Punkt wird sein, Gnade ist mächtiger als Sünde. Und der dritte ist, Gnade ermöglicht uns ein christliches Leben. Und da werde ich am meisten Zeit zu verbringen und am meisten Stellen lesen. Wir kennen alle den Ausdruck, Gnade vor Recht ergehen lassen. Kennt eigentlich jeder, auch wenn man nicht Christ ist. Das ist so ein Ausdruck, ein Satz, den man sagt, wenn man meint, dass jemand, der eigentlich eine Strafe verdient hat und das auch weiß, mit einem blauen Auge davonkommt. Also eine Strafe, die fällig wäre, wird nicht ausgeführt, wird nicht exekutiert. Eine Bestrafung vor Gericht, da kommt es ja klassischerweise her. Man rechnet mit einer Bestrafung, man weiß, man hat etwas falsch gemacht und dann kommt es völlig widererwarten zum Freispruch. Das ist soweit, was wir unter diesem Gnade vor Recht ergehen lassen, verstehen. Im Christlichen, und da habe ich jetzt viel die Elberfelder Studienbibel hinten zitiert oder gelesen, da steht eben in der Enzyklopädie was ganz Interessantes drin. Gnade kommt von Charis aus dem Griechischen und bezeichnet eine gewährte oder ersehnte Freundlichkeit, also gewährt, gegeben oder ersehnt, erwartet. Eine Freundlichkeit, Wohltat, Dank, Dankbarkeit, Gunst oder Annahme. Gottes Gnade wirkt sich auf den Sünder aus und führt zur Umkehr. Durch die empfangene Gnade kehren wir um, das heißt, wir ändern unseren Lebensstil, unsere Einstellung. Im weitesten Sinne ist also die Gnade eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen den Menschen, die ihren eigenen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit hat. Also in anderen Worten ausgedrückt, Gottes Gnade hat ihren Beweggrund und Ursprung in der Liebe, die er für uns empfindet. Und das ist ausgedrückt in der Opferung seines Sohnes für unsere Verfehlung, was wir ja auch im Herrn mal gefeiert haben. Augustinus hat dazu mal gesagt zur Gnade: Du bist ein Kind Gottes, wenn Gott dir die Gnade deshalb gab, weil er sie umsonst gab, so liebe ihn auch umsonst. Liebe Gott nicht um Lohn, er selbst sei dein Lohn. Häufig, so sind wir ja irgendwie erzogen, ich sag mal konditioniert in gewisser Weise, wir neigen dazu, und so erziehen wir dummerweise häufig auch unsere Kinder, zumindest kann ich das von mir sagen, für gute Taten gibt's was Gutes. Wenn du lieb bist, darfst du heute nochmal Fernsehen gucken. Oder weil du so lieb warst, gibt's nochmal was Süßes. Und für schlechte Sachen, na, weil du das jetzt gemacht hast, gibt's das aber mal nicht. Ist ja irgendwie, manchmal als Eltern kann man es ja nicht mehr anders wuppen, als so diese Brachialgewalt rauszuholen. Pädagogisch, glaube ich, und auch christlich ist es eigentlich nicht so schön. Weil es von Anfang an irgendwie in uns drin ist, dass man weiß, na, wenn ich was Gutes mache, dann kriege ich eben auch was Gutes. Wenn ich was Schlechtes mache, dann kriege ich was Schlechtes. So als Christ übertragen, haben wir häufig die Schwierigkeiten, und da kann ich zumindest für mich sprechen, diese Gnade wirklich zu verstehen, weil wir denken, wir machen ja so viel Schlechtes, kann eigentlich nicht sein, dass da noch irgendwie was Gutes bei rauskommt. Aber genau das ist die Gnade, die Gott uns gegeben hat, weil er gemerkt hat, das Alte Testament, das Gesetz von Moses war ja letzten Endes auch nicht dafür da, dass es den Leuten schlecht gehen sollte, es sollte ihnen eine Hilfe sein, aber es hat nicht funktioniert. Gott wusste das in seinem großen Plan und hat einen draufgesetzt und gesagt, gut, jetzt ist Schluss mit diesen Werken, ich gebe euch die Gnade durch die Liebe, die ich habe, und das zeige ich euch durch Jesus. Gnade vor Recht ergehen lassen. Wir kennen das, oder ich habe spontan daran gedacht, bei irgendwelchen Italo-Filmen oder irgendwelchen Thrillern guckt, wo jemand einem einen Gefallen tut, und dann irgendwann nochmal drauf zurückkommt und sagt, kannst dich noch dran machen, ich habe dir ja mal einen Gefallen getan, jetzt zahl mal zurück. Mhm. Ne? Ich habe dich da rausgeboxt aus der Situation, jetzt musst du mir auch mal einen Gefallen tun. Joachim und Marion haben mich gewarnt, es ist nicht wegen meiner schlechten Predigt, dass sie jetzt gehen. insofern bin ich jetzt nicht geknickt. Und das ist ja häufig so, was wir eben auch kennen. Ich tue dir einen Gefallen, ich bin nett zu dir und kümmere mich um dich und irgendwie neigt man dazu, dann doch irgendwas zu erwarten. Auch das ist in der Gnade Gottes anders. Und das bringt mich dann auch gleich zum ersten Punkt. Gnade steht im Gegensatz zu eigenen Werken. Etwas, was wir wissen, aber vielleicht doch nochmal schön, sich das als Punkt zu merken, dass die Gnade ein Geschenk Gottes ist. Etwas, was wir wirklich weder verdient haben, noch für arbeiten können. Es ist einfach da und es liegt an uns, dieses Geschenk zu nehmen und auszupacken. Oder wir lassen es unterm Christbaum liegen und sagen, kümmere mich später drum. Es ist ein Geschenk. Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aufgrund eurer Werke, damit sich keiner rühmen kann. Wie sehr ist die Versuchung da, gerade bei uns Christen, dieses nach außen sehr christlich, sehr rein und untadelig zu wirken. Und schnell passiert mal so ein kleiner Wettbewerb. Wer ist denn eigentlich der Christlichste, der Göttlichste oder der am meisten Gott nachkommen will? Und es kann auch einen Wettkampf geben. Die Pharisäer, das ist ja das, was Jesus auch angeprangert hat, genau das ist ja passiert. Nach außen hin hui und innen pfui, so nach dem Motto. Ne? Das eine predigen und das andere tun. Nun ist es für uns leicht und ich ertappe mich da auch immer, wenn ich gerade in dem Neuen Testament lese, zu denken, wie dämlich waren die eigentlich, dass sie es nicht begriffen haben. Aber es geht natürlich nicht um die Pharisäer, es geht eigentlich um dich und mich. Er spricht zu uns genauso, wie er damals zu den Pharisäern gesprochen hat. Die Gnade ist umsonst, aber sie soll auch zu was führen und da komme ich dann gleich zu. In Römer 3, Paulus ist ja derjenige, der über Gnade am meisten geredet hat, weil er natürlich auch wahrscheinlich die Gnade am meisten verstanden hat, empfunden hat und am eigenen Leibe erfahren hat. Gerade Paulus, der vom Christenverfolger zum Evangelist wurde, zum großen Apostel. Römer 3. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Ich lese übrigens in der Einheitsübersetzung. Die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht. Dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus. Hier weist Paulus also zu Recht nochmal auf das Geschenk der Gnade hin. Warum war das so wichtig früher? Und das hatte ja Fritz auch in dem Herrn mal auch schon so schön erwähnt, weil natürlich primär er mit Juden zu tun hatte und die kannten das Gesetz Mose und das war denen noch so im Herzen, dass es schwer war, das rauszukriegen. Dieses, jetzt arbeite mal nicht für deine Errettung, weil es ist alles okay. Du brauchst nichts mehr tun. Und was Fritz vorgelesen hatte, war ja, wenn, was Jesus sagt im Johannesevangelium, fand ich auch interessant, weil es passt, wenn ihr schon nicht an mich glaubt, dann glaubt an meine Werke. Das ist ja eigentlich erstmal ein Widerspruch. Wieso sagt er, dass Werke nicht wichtig sind, aber warum sollt ihr an meine Werke glauben? Warum? Weil er zu Juden spricht, die mit Werken noch das Göttliche verbunden haben. Und Jesus sagt schon, wenn ihr das schon nicht kapiert, was ich euch gebe, dann richtet euch doch wenigstens nach dem alten mosaischen Gesetz und versteht es darüber. Das ist wie eine Umleitung, die auch zum Ziel führen soll, aber eben eine Umleitung, die viel länger dauert. Und Jesus sagt, wenn ihr das kurz und schmerzlos haben wollt, das Wahre, dann glaubt der Gnade und geht nicht über den Umweg der Werke. Das fiel mir spontan ein, als ich das gehört hatte. Gnade ist mächtiger als Sünde. Auch wieder Paulus, Römer 5. Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, damit die Übertretung mächtiger werde. Wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Denn wie die Sünde herrschte und zum Tode führte, So soll auch die Gnade herrschen und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Natürlich leben wir in einer Welt, wo es viel Sünde gibt, wo es viel Unglauben gibt. Wir leben aber auch in einer Welt, wo wir selber unsere Rolle spielen und zum Unglauben und auch zur Sünde natürlich täglich beitragen, weil wir weiterhin Sünder sind. Aber wir haben die Gnade durch den Glauben, dass die Sünden verziehen sind, dass wir eben nichts dafür tun müssen. Und hier steht es eben nochmal wunderschön geschrieben, die Sünde wird mächtiger, aber die Gnade wurde übermächtig. Das heißt, die Sünde ist groß und schwer, aber die Gnade ist noch größer und kann die Sünde letzten Endes besiegen. Die Sünde führt zum Tod, wir wissen das, der Stachel des Todes. Die Sünde, die in uns lebt, führt zum Tod, wenn wir den Glauben an Jesus nicht haben, weil wir dann die Gnade nicht haben oder annehmen. Durch die Gnade aber wird es weggewischt und die Gnade erhöht uns. Es ist übrigens ganz interessant, Gnade, auch in der Elberfelder Bibel, stand nochmal ein kleiner Text dazu, Gnade und Erbarmen. Was ist eigentlich der Unterschied? Wir benutzen ja viele Begriffe, auch wenn wir es gesungen haben, eben relativ fast synonym, Gnade, Barmherzigkeit, Erbarmen, Errettung. Das geht so irgendwie in so einen großen Mischmaß rüber und ich frage mich manchmal, was genau bedeuten die einzelnen Worte? Erbarmen und Gnade sind sehr ähnlich. Allerdings bezieht sich zumindest im biblischen Sinne, Erbarmen eigentlich beschäftigt sich nicht mit der Sünde selber, sondern mit dem Übel und dem Leid, was aus der Sünde hervorgeht. Also die Sünden, das wissen wir ja alle, die Sünden sind uns natürlich vergeben, so wie wir da sind, wie wir hier stehen. Das heißt, wir sind errettet aufgrund der Gnade. Das heißt ja aber nicht, wenn wir gesündigt haben und die Sünde zum Beispiel, ich bin jähzornig, ja, und ich verbaue mir ständig die Liebe und die Freundschaft zu meinen Mitgeschwistern, dann ist das eine Sünde, die mir vergeben ist, auch wenn es nicht schön ist. Die Folgen dieser Sünde, dass irgendwie keiner mehr Lust hat, sich mit mir länger zu unterhalten, weil ich ständig ausflippe, sind aber trotzdem da. Das heißt nicht, dass der Mensch oder der Christ nicht in den Himmel kommt, sondern es hat einfach damit zu tun, dass das eine etwas ist, was Sünde darstellt, wo wir gereinigt sind. Die Folgen dieser Sünde müssen wir aber trotzdem ertragen. Und das Erbarmen bezieht sich eigentlich darauf, dass die Folgen, unter denen wir leiden, und jeder hat ja so seine Baustellen, jeder hat seine Sünde, die er eben auch mit in das Leben hineinträgt. Und das dürfen wir nicht verwechseln, weil wir manchmal denken, ja, wieso leide ich denn so lange? Und dann fangen wir irgendwann an, dass der Glauben schwindet, weil nichts passiert. Und dann zweifeln wir eben am Ende die Gnade an und verlieren sie eventuell sogar. Paulus sagt schon, dass man kann auch aus der Gnade rausfallen. Gnade ist kein Freifahrtschein, wo wir sagen, ich glaube, Gnade, alles klar, ich kann jetzt eigentlich machen, was ich will. Er will uns aber auch nicht unter Druck setzen und sagen, also pass auf, dass du aktiv was tun musst, um aus der Gnade nicht rauszufallen, sondern es ist schon so gemeint, dass wenn wir die Gnade, und das ist der nächste Punkt, wenn wir die Gnade wirklich annehmen und verstehen, dann führt sie, wie in der Definition ja schon gesagt, dann führt sie zur Umkehr. Umkehr ist ein Prozess. Und auch das fand ich gut, was du sagtest. Du würdest dir manchmal wünschen, dass wir, wie die Fußballer, ich habe ja auch viel zum Leidwesen von Steffi wieder viel Fußball geguckt in Italien. Das Endspiel mit italienischen Kommentatoren, das hatte eine gewisse Genugtuung. Die haben uns ja sehr wehgetan, diverse Male. Die letzten Halbfinale sind wir eigentlich immer gegen Italien rausgeflogen. Und dann dachte ich, jetzt gucke ich mal das Endspiel und wir gewinnen auch noch. Nein, das ist meine Sünde so ein bisschen gewesen. Aber die Begeisterung war da. Wir waren ein paar Tage auf dem Campingplatz und haben eben auch in Italien, Italien ist ja fast eingenommen von Deutschen im Sommer. Das heißt, es waren gefühlt irgendwie 50% Deutsche und dann waren noch ein paar Skandinavier dabei und auch ein paar Italiener. Und da ist die Begeisterung unglaublich. Wenn da Deutschland ein Tor schießt, dann bebt der ganze Zeltplatz, Campingplatz. Und das ist toll. Und An eines hat mich die WM auch erinnert. Wir haben, die Fußball geguckt haben, dieses unglaubliche 7-1 gegen Brasilien miterlebt. Ich stand oder saß vorm Fernseher mit Alex und dachte nur, ich bin im falschen Film. So, nochmal zurückspulen. Ist das jetzt ein Trainingsspiel? Ist das irgendwie so eine Parodie? Stand innerhalb von 20 Minuten, haben die Deutschen gefühlt 6 Tore geschossen. Also nach 35 Minuten stand es 5-0 gegen Brasilien. Fünffacher Weltmeister. Unglaublich. Aber was hat das gezeigt? Brasilien ist das letzte Mal Weltmeister, glaube ich, gegen Deutschland im glorreichen Finale 2-0. Ronaldo, beide Tore geschossen, Oliver Kahn geschlagen. Es war ein Desaster, es war eine Katastrophe. Unglaublich. Spannend. Aber seit 2002 haben die eigentlich nichts mehr gemacht. Die sind stehen geblieben. Brasilien hatte zwar den Anspruch, WM im eigenen Lande, wir wollen Weltmeister werden. Das ist so, als ich will jetzt gleich übers Wasser gehen. Ich mache das. Ich kann das ja auch versuchen, das wird nur nicht funktionieren. Noch dramatischer war bei Spanien. Spanien, amtierender Weltmeister. Vorrunde rausgeflogen. Desaströse Leistung. Warum erwähne ich das? Es gibt ja viele Nicht-Fußballfans. Weil es zeigt, was passiert, wenn man stehen bleibt. Die haben einfach nicht weiter, die haben nicht weitergearbeitet. Die haben sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht und gesagt, wir sind eine große Fußballnation. Brasilien ist per se immer guter Fußball. So war das früher. Ich bin als Kind groß geworden. Brasilien, keine Chance. Brillanter Fußball, wunderschön gespielt. Es war ein Augenschmaus, es war eine Freude. Jetzt haben die das verpennt. Die sind stehen geblieben, haben sich nicht weiterentwickelt und haben hohe Ansprüche gehabt und es kam eigentlich nur heiße Luft. Es war traurig mit anzusehen. Und auch die Brasilianer stehen ja unter Gnade, sind ja alle auch sehr religiöse Menschen. Haben alle gebetet und viel geweint bei den Hymnen, sehr emotional. Die Folgen der Sünde, in dem Falle stehen bleiben und einfach nichts mehr machen, hat Gott aber trotzdem nicht von ihnen genommen. Die haben gelitten. Da hat ein 200-Millionen-Volk war am Boden zerstört. Die Folgen der Sünde, ich sage jetzt mal der Faulheit, der Arroganz, was auch immer das genau ist, die haben gelitten. Und so leiden auch wir, ohne dass wir unsere Gnade verspielen, wenn wir stehen bleiben. Wir müssen an uns arbeiten. Das ist auch mal unangenehm. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ja mit Klinsmann 2006 gefühlt diesen schweren Schnitt gemacht. Und seitdem hat sich die Fußballnation wirklich weiterentwickelt. Und das war jetzt eigentlich das überfällige Resultat, Weltmeister zu werden, weil sie über die in den letzten 4 Weltmeisterschaften immer zumindest im Halbfinale kamen. Das ist ein Rekord, den hat noch keine andere Fußballmannschaft gemacht. Warum sage ich das so viel? Weil es wichtig ist. Mit Fußball können wir alle was anfangen. Mit dem christlichen Glauben wird es meistens kompliziert, aber ist es gar nicht so schlimm. Es ist wie beim Fußball. Wenn du stehen bleibst, verlierst du irgendwann. Wenn du dich weiterentwickelst und im Team gut mitspielst, dann läuft's. Und wenn es läuft, dann ermöglicht uns auch die Gnade ein christliches Leben. Und das ist jetzt mein letzter Punkt, liegt noch gut in der Zeit. Die Umkehr ist also wichtig. Die Umkehr als Zeichen von verstandener Gnade und aber auch von Dankbarkeit. Und ich bin über eine Stelle gestoßen, die ich jetzt kurz vorlesen möchte, Jona 2. Und dafür würde ich euch bitten, wer Lust hat, Moment die Augen schließen, wenn ich das vorlese, und euch in diese Situation versuchen hineinzuversetzen, wovon hier geschrieben wird. Wie würdest du dich fühlen, wenn du in der Situation von Jona bist? Geht los, Augen zu, entspannen, konzentrieren. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches und er betete im Bauch des Fisches zum Herrn, sein Gott. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mich. Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich um Hilfe und du hörtest meinen Rufen. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Mich umschlossen von allen Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte, ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich, Schilfgras umschlang meinen Kopf bis zu den Wurzeln der Berge, tief in die Erde kam ich hinab. Ihre Riegel schlossen mich ein für immer. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf. Herr, mein Gott, Als mir der Atem schwand, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Wer nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona ans Land zu speien. Wir kennen die Geschichte. Und ich bin tatsächlich zufällig drauf gestoßen. Ich habe mir überlegt, für mich spielt das Gnadenverständnis als Voraussetzung, und so ist es, glaube ich, auch gemeint, ist dieses Gefühl der Dankbarkeit ganz wichtig. Wenn wir nicht das Gefühl haben, wir wurden Gnade vor Recht ergehen lassen, wir hätten eigentlich eine Strafe kriegen sollen und haben sie aber nicht bekommen, wenn wir dieses Gefühl der Dankbarkeit nicht haben, ist es schwer aus, wie man so schön sagt, intrinsischer Motivation, also aus eigener Motivation zu sagen, ich möchte mich ändern. Nicht, weil ich muss mich ändern, es steht ja in der Bibel, sondern ich möchte mich ändern, weil ich aus Liebe zu diesem Gott, der sich für mich geopfert hat, etwas zurückgeben möchte. So wie ein Liebender etwas tut für seine Liebende, für seine Partnerin. So wie man aus Liebe Dinge tut, die man eben nicht zurückfordert, die man nicht macht, damit sie gesehen werden, sondern eben tief aus dem Herzen heraus. So möchte auch Gott, dass wir die Gnade verstehen. Und die Frage ist, wann hast du das letzte Mal so eine Situation wie Jona erlebt? Wann habe ich das letzte Mal aufrichtig von tief innen heraus gesagt, danke Herr, danke dafür, dass du hier mir geholfen hast, dass du mich errettet hast, dass ich mit einem blauen Auge davonbekommen bin, dass ich Gnade vor Recht habe erfahren dürfen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, weil sonst wird es schwer, die Gnade zu verstehen, weil wir in der Welt einfach so beschäftigt sind und konsumiert werden mit anderen Dingen, dass diese Dankbarkeit immer weiter in den Hintergrund rückt. Wir beten sehr viel für Dinge, die wir möchten. Wir beten für Kraft, wir beten für das, wir beten für den Job, für die Arbeit, für alles Mögliche, aber wie schwer fällt es uns manchmal, diese Dankbarkeit uns immer wieder in Erinnerung zu rufen. Dankbarkeit dafür, dass wir überhaupt glauben. Der Glaube an sich ist schon eine Gnade. Wir können etwas, was ich nie richtig verstanden habe und wahrscheinlich auch nie verstehen werde, warum glaube ich, warum glaubst du, aber der Nachbar, der doch auch nett ist, der die Bibel vielleicht auch kennt, der glaubt nicht. Jetzt sagt Paulus ja, sieh dich vor, rühme dich jetzt nicht deiner tollen eigenen Werke, weil der Glaube hat mit deinem Tun überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Gnade. Der Glaube an Jesus ist an sich schon das Zeichen, dass wir wirklich die Gnade schon empfangen haben, weil sonst würden wir gar nicht glauben. Wie kann uns die Gnade nun zu einem christlichen Leben verhelfen? Titus 2,1: Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Nicht nur dich und mich, sondern wirklich alle. Die Gnade erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wie häufig streben wir denn voll Eifer danach, das Gute zu tun? Im Kolosser 3 schreibt Paulus, ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmel, auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden, in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch ist an euch. Die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Also Gnade heißt nicht, dass Gott trotzdem nicht böse ist, wenn wir missbauen. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Früher seid auch ihr daran gefangen gewesen und habt euer Leben davon beherrschen lassen. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit, auch Lästerung, sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles in allen. Ihr seid von Gott geliebt, seiner auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigen Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi mit seinem ganzen Reichtum sei bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt. Denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesus des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Wir kennen das alle. Wir wissen, dass wir im Licht sind, nicht mehr im Dunkeln. Wir wissen, dass wir das Salz der Erde sein sollen. Wir wissen, dass wir eine Neugeburt sind, symbolisiert oder vollzogen durch die Taufe. Und trotzdem wissen wir auch, dass es so schwierig ist manchmal. Gegen wen hegst du Spannungen? Ich würde nicht sagen Hass, weil das wird wahrscheinlich der wenigste haben. Aber wer hat dich so verletzt, dass du sagst, nee, dem. Ich vergebe allen, aber das nicht. Ich, alles Gott, aber das willst du auch nicht wirklich. Weil das war gemein, das war wirklich gemein. Das war böse, das tat weh. Das war ungerecht. Wir lieben ja die Ungerechtigkeit für uns in Anspruch zu nehmen, wenn es uns trifft. Es ist dann nicht mehr ganz so wichtig, wenn wir ungerecht zu anderen sind. Dann relativiert sich das ganz schnell. Dann ist es so, naja, es hatte ja auch, ich habe das ja nur gemacht, weil Kinder können das ja ganz toll. Wozu wir aufgerufen sind, ist aber uns in Erinnerung zu rufen, all deine Sünden, all meine Sünden sind dir vergeben. Und die sind riesengroß. Die sind so groß, dass die Bücherwand eigentlich gar nicht ausreichen würde, wenn man es alles reinschriebe. Gott hat dir alles vergeben. Auch das Gemeinste, Hinterhältigste ist vergeben. Die Herausforderung ist nun, dass du am anderen, an deinem Nächsten genauso handeln sollst. Vergebung heißt nicht, okay, ist okay. Alex hat gestern was Süßes gemacht, er hat was nicht so Schönes gesagt zu Steffi. Und dann ist immer Krisenstimmung, ich kam dann später dazu und man hört schon das Knistern so, fühlt das Knistern im Wohnzimmer, da ist irgendwas passiert. Also habe ich gebeten, Alex, sag mal, Entschuldigung zu Mami. Entschuldigung. So, bitte? Entschuldigung, und weg. Alex, gib Mama doch mal einen Kuss. Okay, und dann so. Einen richtigen Kuss auf die Wange. Und dann irgendwann hat er dann gesagt, okay, jetzt mache ich es nur, damit er ruhig ist, der Alte. Aber das ist so, diese Mentalität haben wir auch, glaube ich. Ich auf jeden Fall. Dieses, ja, okay, ich sage Entschuldigung. Aber Entschuldigung kommt, sollte aus dem Herzen kommen. Dieses Entschuldigung und es ist vergessen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was war. Das hat wehgetan, bitte tu es nicht nochmal. Aber es ist okay, weil Gott nimmt mich ja auch so an und ich habe ihm auch sehr weh getan und noch viel mehr. Und er hat mehr gelitten am Kreuz, als ich jemals leiden werde durch den Schmerz, durch die Sünde eines anderen. Das ist wichtig. Auch in unserer Gemeinde gibt es Meinungsverschiedenheiten. Tut mir leid, dass ich das so offen sagen muss. Wir sind nicht perfekt, fast, aber nicht ganz. Und wir werden auch nie perfekt werden. Es gibt auch in der Bibel keine perfekten Christen. Selbst David ist fürchterlich gestolpert und gefallen und ist nur aufgrund der Gnade zu dem erhöht worden, was er eben ist für uns, als ein Urvater im Grunde genommen. Und so wird es auch bei uns immer wieder schwierige Situationen geben. Verletzungen, Meinungsverschiedenheiten. Und mir war es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen und die Bibel rauszuziehen und jeder für sich nochmal zu überlegen, was bedeutet es denn, umzukehren? Umzukehren ist wirklich schmerzhaft. Wenn Gott an dir arbeitet, an deinem Charakter, tut das weh. Das geht gar nicht anders. Das ist so wie hartes Training für einen Wettkampf. Tut auch mal weh, da ist man erschöpft, da braucht man Ruhe. Aber Gott will uns heilen. Und so wie Wunde am Körper, an der Haut, an Organen, wir haben Windy jetzt als Verletzten da, Heilung braucht Zeit. Gottes Gnade braucht auch Zeit, um in uns zu wirken, um uns wirklich zu heilen. Aber das Versprechen ist da, dass sie uns auch wirklich heilt. Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jaucht, ihr Gerechten, und jubelt alle, ihr von Herzen Aufrichtigen. Psalm 32. Das ist das Ende der Predigt. Amen. Amen.